Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und meiner Wenigkeit Dennis Jacobs. Klaas, frisch gebräunt mit wallendem, lockigen Haar mir im Videochat gegenüber. Ich abgehalftert und abgekämpft vom Arbeitstag gegenüber. Eine Besonderheit tatsächlich heute, dass wir beide parallel aus der Praxis aufnehmen. Klaas, ich glaube, ja, das hatten wir so noch nicht.
Nein, hatten wir noch nicht. Ganz genau nicht. Und ich sehe mich gerade hier im Video-Chat quasi. Mein Oberteil matcht mit der super blau-grauen Wandfarbe hier. Ich bin richtig erstaunt. Und dann noch so leicht gebräunt. Eigentlich wollte ich gar nicht so braun werden, weil ich...
Und mit deinen Augen.
Ne? Ja.
Geil. Und mit deinen Augen.
Das passt alles zum Placebo. Das passt alles zum perfekten Heilungseffekt.
Ich hätte es schon geschafft, aber ich wäre fast ein bisschen grumpy gewesen, weil es flog nicht einer der ganz seltenen Kopfschmerzen mal an, die ich hin und wieder mal habe. Und dann habe ich meine Kollegin gefragt und die hat mir ein Schmerzmittel gegen Menstruationsbeschwerden genommen und seitdem geht es mir richtig gut. Und gut. Bauchschmerzen habe ich auch keine mehr. Von daher kann mir das richtig durch die Decke starten.
Was war das für ein gutes Zeug? Wenn gute Schmerzmittel, die gut reinhauen will, habe ich auch mal bedacht.
Ja, ich glaube, das ist frei verkäuflich, aber es war einer der Marktführer vom Namen her und da stand für Menstruationsbeschwerden hinten drauf. Aber ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr ganz genau.
Okay.
Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen.
Hauptsache knallt.
Ja, genau. Gynäkomastie habe ich aber noch nicht. Von daher müssen wir mal abwarten, was so passiert.
Ja, das hätte ich eher erwartet, dass es vom Hopfenkonsum bei dir dann irgendwann ansetzt.
Ja, der muss aktuell ein bisschen zurückschrauben, weil ich habe tatsächlich Performance Weeks. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, Kampnagel ist große Ballettnummer und ich bin schon gut eingespannt, was das Ganze angeht. Ich habe mich jetzt am Wochenende schon so ein bisschen wie Müller-Wohlfahrt, der Star-Doc, der alle einfliegen lässt und der sich einfliegen lässt, gefühlt, weil ich... Dieses Ballett kommt aus Marseille und diese Gruppe ist von Marseille nach Hamburg geflogen. Und ich habe schon vom Marseiller Flughafen aus die Anfrage bekommen, ob ich noch eine Artistin irgendwie dazwischen schieben könnte in meinem normalen Praxisleben, weil die sich mit unteren Rückenschmerzen nicht mehr gut bewegen kann. Und dann hatte ich glücklicherweise eine Absage am Montag und habe die Dame dann schon behandelt und konnte ihr so gut helfen, dass sie so die Werbetrommel in ihrer Truppe gerührt hat, dass ich dann am Abend gleich zwei neue Anfragen hatte, die außer der Reihe noch kommen wollten. Das konnte ich dann nicht mehr delivern, aber ich habe jetzt ungefähr 10 Stunden Praxis in den Knochen. Jetzt nehmen wir noch eine Folge auf, dann geht's kurz, gibt es eine Kleinigkeit zu essen und dann geht's Volley zum Kampnagel und da werde ich dann nochmal bis 12 Uhr nach deren heutigen Generalprobe Artistinnen und Artisten gerade ziehen und das Ganze noch bis einschließlich Samstag. Aber es macht super viel Spaß, wir sind super dankbar und das ist eine coole Arbeit.
Ja. Es gibt ja so Zeiten, da sollte man nicht unter 150% arbeiten und immer richtig brennen von beiden Seiten. Das ist jetzt gerade so eine Zeit für dich.
Um danach dann aber mit der Handbremse Volley für 14 Tage in Schweden Urlaub zu fahren. Also
Na, siehste.
Da brauche ich dann erstmal eine Woche wieder, um einigermaßen den Puls auf 60 zu bringen.
Wahrscheinlich. Schöne Ruhe, Herzfrequenz von 60 nachts. Das ist für dich schon gut, okay.
Naja, und zur allgemeinen guten Laune hat auch ein Anruf geführt. Und das wollte ich ganz gerne mit dir mal fiktiv durchspielen, lieber Klaas. Und zwar hat ein mir bekannter Chirurg, der im Großraum Hamburg arbeitet, aber diametral auf der anderen Seite der Stadt seine Praxis hat, und hauptsächlich Gelenksprothetik macht, der hat mich angerufen und mir gesagt, Dennis, ich schicke total gerne immer Leute zu dir, aber alle beschweren sich immer, dass sie zu dir nach Altona in den Westen kommen müssen. Und jetzt habe ich mich mal mit meinem Kollegen hingesetzt. Wir sind ja eine zweistöckige Praxis auf jeweils, glaube ich, 100 Quadratmetern pro Ebene mit mehreren Orthopäden. Und oben im dritten Stock, da ist noch eine ganze Ebene frei. Hättest du nicht Bock, eine Zweigstelle da oben aufzumachen? Du müsstest auch die ganze Zeit da oben arbeiten, aber du könntest ja einige Leute antrainieren, die nach deinem Gusto dann da die Gelenke mobilisieren. Und da habe ich mich natürlich mega gebauchpinselt gefühlt. Wir haben jetzt noch nicht viele Details mehr besprochen, außer dass da in diesen Räumlichkeiten vielleicht Klimaanlagen eingebaut werden müsste, weil es zu warm wurde.
Als erstes baut mir da eine kacke Klimaanlage.
So, und das ist natürlich, also die operieren nicht in diesem Gebäude, sondern da ist dann quasi nur die Ambulanz, da wird besprochen und dann haben die irgendwo Belegbetten. Auf jeden Fall war dann so die Idee, ja, klassische Physiopraxis mit den Rezeptabrechnungen und so, das ist alles ein bisschen schwierig. Also wir machen da so einen richtigen Selbstzahlertempel raus und bieten einfach nochmal so ein frei wählbares medizinisches Produkt an, was man on demand sich nach so einer Tab und parallel, das ist noch gar nicht weiter besprochen, zu irgendwelchen ambulanten Reas oder auch nicht oder anstatt ambulanter Reha-Maßnahme buchen kann. Jetzt wollte ich mit dir mal besprechen, Klaas, was bräuchte es alles auf dieser Ebene, damit wir unser Tagwerk vollbringen können?
Ja, lass dir da eine Klimaanlage erstmal einbauen, so als Idee dazu, um da erstmal auch vernünftig bauen zu können. Und wenn man nämlich auf dieser Seite des Hebels sitzt, um zu sagen, wie man sich das vorstellt, dann darf man das auch nicht unter den Teppich kehren. Da muss man auch gleich mit irgendwie großen Ideen kommen, im großen Stil denken. Frage, Training mit dazu, ja oder nein?
Gretchenfrage, ja.
Gretchenfrage, ne? Einerseits, ja, geil, wollen alle, ist fancy, ist cool. Dann ist die Frage, wenn die halt irgendwie um die Tab herum sind, also davor, danach, kannst du mit denen so geil performen, kannst du mit denen so geil Training machen. Wichtig ist es. Frage, ist das der richtige Zeitpunkt und willst du das halt machen, ne? Willst du dir das halt ran? Das ist dann so ein großes Ding. Und entweder du gehst halt volle Kanne da rein und sagst, ey, wir bauen hier uns ja geile Trainingsfläche rein. Oder du sagst es, ja, ist gut, wichtig, aber das machen dann vielleicht andere. Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen und das ist an den Faszien herumzurubbeln. Dann kann man sich das klemmen, dann braucht man das nicht unbedingt. Und dann baut man da ein paar schöne Bänke hin, ein paar Räume abtrennen, damit da noch ein paar mehr Jockel da nach deinem Stil arbeiten können. Und du dirigierst das so wie so eine Krake im Hintergrund, so ein
Marionettenspieler. Ich mache dann immer eine Woche eine interne Fortbildung und sage dann genau. Ballern. Ja, also Prämisse dieses Arztes ist es, er sagt immer, die Outcomes sind häufig nicht so gut, weil seine Aussage, die Physiotherapeuten, die Leute dann nach so einer TAP schnell auf die Beinpresse packen, die Beweglichkeit ist noch gar nicht da und dann sollen die da aber ihre Gewichte stemmen und am Ende des Tages ist vielleicht ein bisschen Stabilität wieder aufgebaut, aber die Extension im Kniegelenk oder die Beugefähigkeit im Kniegelenk ist noch sehr schlecht. Und dann verkleistert das Ganze, versackt und dann haben sie häufig den Salat, dass das Outcome nicht gut ist.
Ja, die Physios mal wieder. Zu viel, zu früh, zu schnell.
Schön passiv aufs Gerät gestellt. Ne? Und genau. Dann sagen, wir machen hier nur aktives Training, aber selbst kein Fingerkrümm. Ne?
Ja, genau. Schön am Handy rumgespielt während der Behandlung.
Er sagt halt, am Anfang muss einfach die Schwellung raus, die Flüssigkeit muss raus, dann muss das Gewebe mobilisiert werden und das darf auch mal ein kleines Tränchen ins Auge bringen, das hält das, was ich da reinbaue, schon aus und wenn das beweglich und frei ist, dann können wir uns gerne auch über Sport unterhalten und fühle ich ja eigentlich, muss ich fairerweise sagen, also von daher vielleicht auf der einen Seite der Praxis so ein paar Vakuum-Lymphhosen reinballern, die den ganzen Tag erstmal saugen und pumpen.
Mhm. Genau, da kann man die Leute schön abstellen, während abkassiert wird. Dann braucht man dann keine Manpower.
Genau, dann hole ich mir einen dressierten Affen, der da Schröpfköpfe draufsetzt, um da nochmal auf der Ebene ein bisschen Platz zu schaffen, Beweglichkeit reinzubringen. Oh, vielleicht mit Dry-Needle-Nadeln auch nochmal so ein paar hypertone Muskeln irgendwie attackieren, damit die auch nochmal ein bisschen...
Sehr gute Idee. Mhm. Bekanntermaßen ist myofaszialer Schmerz ein echtes Ding bei arthrotischen Beschwerden und auch um und vor einer TAP herum. Mhm. Auf jeden Fall. Kenne ich auch jemanden, der das drauf hat, der da auch Leute anlernen kann.
Interessant, ja.
Was auch noch so ein Ding ist, ist so ein bisschen die Frage, wie ganzheitlich will man das machen? So, ne? Will man da noch so andere Sachen mit reinbringen? Sport haben wir jetzt gesagt, lassen wir lieber. Ernährung, Untersuchungen, Blutuntersuchung. Ja. Ja. Steige ich gerade so ein bisschen ein in das Thema so Nährstoffe und dann immer wieder krass, wie defizitär wir doch alle unterwegs sind, wenn man da mal so genauer hinguckt. So, ne? Vitamin D ist bei uns allen echt schlecht. Auch bei den jungen Menschen, die sich auch noch draußen rumtreiben. Das könnte man auch noch gucken, ne? So, wir hatten ja diese Ernährungsfolge so letztes Mal, wo wir natürlich so ein bisschen durchblicken haben lassen, dass wir da nicht so bewandert sind, beziehungsweise dass wir glauben, dass das Thema schwer zu durchblicken ist und die Studienlage und die Wissenslage dazu nicht gut ist und da defizitär ist. Aber zu gucken, ne, kann man da noch ein paar Supplemente an die Menschen bringen. Zum Beispiel kann man da ein paar
sowas hören. Das ist ein Ding, das liest sich natürlich hervorragend auf so einem Selbstkostending. Einfach zu sagen, ja, Ernährung gucken wir uns natürlich auch an. Aber jetzt mal Real Talk zwischen dem Arzt und mir. Wenn da vorher die Menschen nie Sport gemacht haben und mit kaputten Gelenken hinkommen, dann werden die nach der TAP halt auch nicht ihr Leben nachhaltig grob umstellen. Da kann man denen noch ein paar Supplemente verkaufen. Das ist schon okay. Aber wie nachhaltig das dann ist, das ist die große Fragestellung. Sind die Leute dann bereit, am ganzen großen Rad zu drehen? Und wie weit fängt man vielleicht auch vor so einer Operation schon an, die Leute dann schon vorzubereiten und dann schon mit Supplementen vollzustopfen und faszial zu mobilisieren und schon ein paar Techniken, Gangschulen zu verpassen und um damit es dann einfacher zu haben, nach der OP das Ganze fresh zu machen, wäre auch noch eine Fragestellung.
Auf jeden Fall. Da erinnere ich mich immer noch an Robert Schleib, der das schon vor langer Zeit mal gesagt hatte, dass je besser man in eine OP reingeht, desto besser gehst du raus. Also das hat er nicht gesagt, das ist jetzt auch nichts Spezielles, aber das halt eben auch auf Faszial und auf Gewebsebene, wenn da schon viel gearbeitet wurde, dass das halt also so ein kleiner quasi schon Entzündungszustand ist oder ein Entzündungszustand, der in Regeneration begriffen ist, dass das sehr von Vorteil ist für die für zum Beispiel für einen OP-Zustand. Und das könnte zum Beispiel dann auch so eine Indikation sein, vorher so ein bisschen freimachen, vorher ein bisschen Bewegung reinbringen, zack in die OP und dann wird halt im Anschluss dann wieder Kompetenzzentrum Faszien Lymphe Dennis Jacobs dann wieder weitergearbeitet.
Kompetenzzentrum Faszien Lymphe, du hast schon den Namen am Start. Das finde ich Junge, gut. Junge, jetzt bräuchte ich nur noch ein paar Metzger, die da auch Bock drauf hätten.
Genau. Und so Off-Label-Peptide, das ist ja auch ein großes Thema, so soziale Medien und so, die sind zwar hier auch noch nicht so ganz, dieses, was ist das, BPC 157, das ist ja das große Ding, was auch sehr gut funktionieren soll, aber da kommt man ja selbst in den USA, glaube ich, nicht so leicht dran. Und hier kannst du dir das natürlich aus der Ukraine bestellen irgendwie, ist aber alles Off-Label. Aber okay. Muskuläre Injektion, das kann man sich ja bei einer selber noch machen.
Okay, ja. Für den illegalen Shit versuche ich dann für dich noch einen Kellerraum klar zu kriegen. Das finde ich ganz gut. Ja,
genau. Wird als Dry Needling verkauft, aber ist dann Injektion von diesen ganzen Hype-Longevity-Sachen.
Ja, was hältst du von Kryokammer? Ist ja auch so ein wokes Ding. Also hier in Hamburg in Hamburg haben so viele Kryopraxen und Studios aufgemacht, die damit werben, dass du dich da in verschiedene Frostgrade runterfrieren kannst und dann ein besserer Mensch wirst da dazu. Yeah. Und ich hatte jetzt eine Patientin, die Auslandszeit in Australien gemacht hat und die ist auch Sportwissenschaftlerin und sagte, da unten ist es ganz normal, abends nach der Arbeit in ein Recovery Center zu gehen und dann legen die sich da in Eisbecken, in warmen Becken, kriegen so ein bisschen Lymphhosen an und sonst wie. Und sie sagt, wenn ich hier in Deutschland leben würde, also sie geht jetzt wieder nach Australien, ich würde so ein Recovery Center aufmachen, weil das gibt es hier so noch gar nicht. Aber wir waren uns einig, dass die deutsche Mentalität und Kultur schon häufig auch eher nicht in so eine Richtung geht, dass du dich dann in irgendein Becken legst, wo irgendwie schon mal andere Leute drin gewesen sind. Oder ist ja so ein bisschen wie die Sonnenbank, die dann von irgendjemandem nochmal kurz feucht durchgewischt wird und dann legt sich der nächste Hugo da rein. Und wenn dann 25 Leute schwitzend in der Lymphpumpe waren, ist die Frage, ob dann der 26. auch noch Bock drauf hat.
Ja, ja, die Deutschen recovern nicht, die powern einfach durch.
Das ja, zum genau. ausgebrannten Burnout. Also Leute, ja. hier gibt es im Podcast noch die gratis Business-Tipps. Macht Recovery Center auf, nehmt hohe Kredite auf und geht voll all in ins ja. Risiko. Dann genau. macht es ein ganz bisschen Werbung nur und dann wird der Laden laufen.
Das da bin läuft.
Ich mir relativ sicher.
Diese ganzen teuren Geräte. Also nochmal Kryotherapie halte ich für eine ganz gute Geschichte. Ich habe es auch selber noch nicht geschafft, in so eine richtige Kryokammer mal reinzugehen. Aber ich habe einige Patientinnen, vor allem weibliche, die so mit Rheuma, Bursitis und so, die sagen, ja, das ist cool, das hilft denen wirklich tatsächlich. Ich bin ja auch Fan von Kältetherapie, kombiniere das gerne mit Wärmetherapie, mit Sauna und dann ab hinterher in die Regentonne so ungefähr oder im Schneewälzen oder irgendwas. Finde ich total cool. Bin mir jetzt allerdings mit diesem Mega-Hype um die Kälteanwendung nicht so ganz sicher, wie gut das wirklich so ist. Also mit den ganzen Effekten, wo drüber gesprochen wurde, Stressreduktion, Regeneration und so. Ich finde den Effekt halt ziemlich cool. Das ist ein bisschen so, wie wenn du so ein ganz hartes Training machst, wo du so ein bisschen so gedacht hast, boah, ich habe jetzt hier mal richtig was überlebt, jetzt so irgendwie. Und fühle mich da gut mit. Hat seinen Zweck auf jeden Fall. Aber ist jetzt, glaube ich... Also ich sehe eher den Benefit bei einer krassen Sauna als bei einem krassen Eisbad.
Ja, also Studienlage Kryo ist schwierig natürlich, aber der mentale Benefit und dieses Runterfahren von Entzündungsparametern, gerade bei so richtig schwer betroffenen Rheumapatientinnen, das kenne ich auch noch damals aus im Krankenhaus, in dem ich mal gearbeitet habe, im Sendenhorst im Münsterland. Das ist eine ganz bekannte Rheumaklinik und die hatten schon ganz früh, ich glaube die ersten in Deutschland, eine begehbare Kryokammer, wo die Leute mit Handschuhen und Mützen und sonst mit einem Bikini bewaffnet da für ein paar Minuten durch so Gänge gelaufen sind und wahnsinnige Entlastung gespürt haben. Also da scheint schon irgendwas hinterzustecken. Und der analgesierende Effekt ist ja definitiv nachgewiesen. Jetzt bei Dingen wie Kälteanwendung bei traumatisiertem Gewebe hast du ja immer noch die Fragestellung der reaktiven Hyperemisierung danach. Also die Blutgefäße stellen sich nach einer Kälteanwendung einfach reflektorisch noch ein Stück weit weiter und können bei Traumagebiet vielleicht auch nochmal das Ganze etwas mehr zur Schwellung bringen, das wird immer diskutiert. Ja, aber okay, wäre auch für unser Projekt da in dem dritten Stockwerk gepaart, wahrscheinlich, wenn es da oben zu warm werden würde und die Klima mal ausfallen würde, in einer ganz guten Kiste.
Ja. Das sagen heute Patienten immer noch zu mir. Ich habe früher auch immer so ein Eispray gehabt. Gerade so für die Anwendung von Triggerbändern, FDM-Techniken, wo du so einen Bluterguss hast, wo du dann hinterher so rübersprühst. Oder auch so richtig oldschool, Travell und Simons, die Triggerpunkt-Pioniere, die hatten auch mal Spray and Stretch als Therapieanwendung mit dabei. Und ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal Eispray hatte. Ich sage jetzt mal vor 8, 9 Jahren. Und immer mal wieder, wenn Patienten irgendwie kommen, die früher schon mal da waren, sagen sie, ah, heute an so einem heißen Tag, Herr Stechmann, haben Sie Ihr Eispray noch? Genau, auch ein guter Verkaufsschlager. Ja,
die Leute lechzen nach sowas.
Ja.
Hauptsache mal was out of the box. Ja, wir werden sehen. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen und bin vorsichtig zurückhaltend, aber es war auf jeden Fall erstmal ein Lob und ein Bauchpinselei, dass ich überhaupt gefragt worden bin.
Ja. Ich habe ja auch schon, also seit Jahren denke ich schon und spreche auch immer mal wieder mit verschiedenen Leuten über Zweitpraxis, Zweigstelle und so. Und immer wenn ich drüber nachdenke, dann denke ich mir, oder wenn ich mir das mal so ein bisschen, so ein paar Zahlen aufschreibe, dann denke ich mir immer, viel mehr Arbeit. Und dann, wann ist die Frage, wann kriegst du da das Plus raus, also überhaupt ein Plus raus? Und dann ein Plus raus, was sich damit dann halt lohnt, mit dem Mehraufwand, den du dann hast. Und deswegen habe ich das bis heute noch nicht gemacht. Ja. Denke immer mal drüber nach, auch über andere Geschichten, nicht nur Osteopathie, sondern andere Nummern und so. Und dann denke ich aber auch mal, okay, es laufen ja doch schon ein paar andere Nummern hier, Podcast und Dozententum und Autorentätigkeit, jetzt auch nochmal wieder fresh. Muss man sich noch mehr ans Bein binden und will man noch mehr arbeiten oder will man eigentlich nicht, aber lieber für weniger Arbeit mehr Geld kriegen?
Ja, im besten Fall schon, richtig.
Das wollen wir alle, ne?
Alles richtig, genau. Und ich habe in meinem Umfeld auch schon einige Mehrfachpraxenbesitzer erlebt, wo es nicht so gut geklappt hat. Also wo die eine Praxis richtig gut funktionierte. Und die sagten mir dann zum Teil auch immer da in der Praxis, wo ich gerade bin, da läuft es dann gut, aber in der Praxis, wo ich nicht bin, läuft es dann nicht so gut. So.
Und genau, das ist nämlich auch so ein Ding. Ne?
Als Praxiseigentümer hast du auch so eine gewisse Verpflichtung, irgendwie präsent zu sein. Die Leute wollen auch wissen, der Eigentümer tut jetzt hier auch rum und arbeitet. Ich werde vielleicht von dem nicht bearbeitet, aber das hat irgendeinen Effekt. Den kann
man auf jeden Fall
von der Hand weisen.
Ja, deswegen bräuchte man sonst da halt einen tauglichen Stellvertreter.
Ja, das wäre dann die Praxisleitung, praktische Leitung, genau, fürs operative Geschäft. Aber dann sitzt du irgendwann. Ja, aber dann sitzt du halt irgendwann in deinem Büro und koordinierst nur noch 5, 6, 7 Praxen und bist selber gar nicht mehr an der Front. Ich meine, es gibt für manche Menschen den Wunsch, da mal hinzukommen, aber ich mag es auch total gerne, ein bisschen an der Front zu arbeiten. Und je mehr Orga-Kram ich hätte, desto mehr Zeit geht bei Flöten und je weiter weg eine Zweigstelle ist, desto mehr Guckerei hast du halt auch. Und der Hamburger Verkehr für Leute, die nicht aus Hamburg kommen, ist nicht so. Ist nicht so.
Wird nicht besser, ne?
Nee, es wird nicht besser.
Komisch, ne?
Ich glaube auch, es ist Kalkül der Politik, einfach noch mehr Baustellen aufzumachen, weil sie radikal versuchen wollen, den Autoverkehr zum Einstürzen zu bringen, dass alle nur noch wie in Kopenhagen mit dem Fahrrad fahren.
Ja. Genau. Fände ich gar nicht so schlecht. Speaking of Side Hustle, Side Quest, da ist jetzt, wenn die Folge erscheint, ist seit kurzem ein Buch erschienen, wo Dennis, Abi und Klaas, Janem da mit dabei waren und jeweils ein kleines Kapitelchen dazu beigetragen haben. Nicht wahr? Für dich ein Debüt als Autor, als Co-Autor.
Ich bin ziemlich hyped und bin gespannt, wenn ich das erste Mal das Buch aufschlage, ob das dann alles so umgesetzt wurde, wie es sollte. Es gab da noch ein paar Wünsche und ich weiß nicht, was davon noch umgesetzt wird. Und von daher, spannende Kiste, aber es ist ein Buch, was eigentlich in meine Kernkompetenz Sportosteopathie geht. Alles rund ums Thema Sportverletzungen und osteopathische Ansätze und auch über Osteopathie hinaus ein paar Ansätze, um Dingen Herr zu werden. Ist es jetzt zum Rauskommen dieser Folge, wird es schon auf dem Markt sein, im Elsevier Verlag.
Elsevier, Urban Fischer, Osteopathie und manuelle Medizin im Sport, Rehabilitation, Therapie und Training im Freizeit- und Leistungssport.
Alright, ja. Ich glaube, du hast ein bisschen was über Concussion geschrieben. Bei mir geht es so, ich bin ja so ein One-Trick-Pony, ich habe mal wieder was über Schiemann-Kanten-Syndrom geschrieben und gucken wir mal, was da am Ende des Tages rumgekommen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ist ein Herausgeberwerk, also herausgegeben von Marco Konja und Peter Levin. Und dann haben mehrere Autorinnen und Autoren dazu beigetragen und es sind halt viele, oder es sind auf jeden Fall auch internationale Leute dabei. Deswegen bin ich selber auch gespannt, weil man in diesem Schaffensprozess auch nicht immer Einblick darin hat, was denn die ganzen anderen Menschen so machen. Das ist ja dann die knifflige Sache der Herausgeber, dass sie gucken, dass das halt läuft, ne? Dass das halt nicht irgendwie so eine Masse ist, sondern es ist halt irgendwie homogen, dass nur da an einem Strang gezogen wird. Und da bin ich ja selber auch sehr gespannt auf jeden Fall. Also das dann in den Händen zu halten, so das, was man selber gemacht hat, und halt auch zu gucken, was da sich noch andere Menschen dazu denken.
Ja, ein erhabenes Gefühl. Ich bin gespannt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, kann man vorbestellen. Ist häufig in so einer Phase, wenn es rauskommt, verzögert sich das ganz gerne nochmal. Aber aktuell heißt es so, dass, wenn man es jetzt bestellt, dass das in ungefähr 1 bis 2 Wochen lieferfähig wäre.
Für die späten Sommerferien eine ideale Lektüre.
Ja.
Fußballsaison ist auch noch nicht gestartet, zumindest in den meisten Ligen, und alle anderen Sportarten stehen jetzt in den Startlöchern. Jetzt gerade ist Leichtathletik EM und meine Hockeydamen sind jetzt schon in Belgien und stehen in den Startlöchern für die Hockey-Weltmeisterschaft und spielen da unter anderem gegen Argentinien und Amerika in der Gruppe. Da bin ich jetzt dann aber operativ nicht dabei, das dauert mir immer ein bisschen zu lange, so ein ganzes Turnier, weil, ne, also wie wir es schon gesagt hatten, Zeithustles und andere Projekte dann zu kurz kommen. Und irgendwann muss ich ja auch nochmal mein Feierabendbierchen trinken, sonst geht es ja gar nicht. Und beim Hockey wird abends kein Bier getrunken, das kann ich euch sagen.
Okay.
Naja, nee, das war. Naja, egal. Punkt. So lassen wir das stehen. Kommen wir nochmal vom sportlichen Teil der Balletttänzerin zu sprechen. Die Dame ist definitiv das, was man eine Balletttänzerin bezeichnen kann. Also wahnsinnig muskulös, sehr schlank und dennoch extrem beweglich. Also es war so eine, die beim Fingerbodentest so locker mit dem Kopf mal durch die Beine wieder nach oben gucken kann, ohne mit der Wimper zu zucken. So, das ist natürlich auch ihr Kapital. Gleichzeitig schon natürlich auch ein paar Verschleißerscheinungen. Leistungssport, Profisport bedeutet immer wieder Belastung von ähnlichen Strukturen. Und sie kam jetzt mit so einem Hüftkomplex, ventrale Hüftschmerzen, die so seitlich die Glutes entlang ziehen und dann hinten bis Höhe Iliosakralgelenk ziehen. Das tat ihr alles weh und das kriegte sie jetzt nicht mehr so mobilisiert. Und da gibt es natürlich einige interessante Strukturen, die da zusammen fungieren. Und eine daraus gucken wir uns jetzt heute nochmal ganz genau an. Und da sind ja eigentlich ein Komplex aus mehreren Strukturen, weil verschiedene Muskeln inserieren in den sogenannten Tractus iliotibialis. Klass.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen. Fangen wir doch mal an. Wo sind wir denn jetzt?
Ja, ich finde auch diese Struktur der Tractus iliotibialis ist auf der Außenseite des Oberschenkels. Das ist wieder auch so eine Struktur, wo sehr viel Bohai drum gemacht wurde. Wieder so ein glorifiziertes Ding. Was sehr interessant ist, klinisch relevant ist, klinisch wichtig ist, sich damit auszukennen, wo aber dann irgendwie auch ganz viel Bohai drum gemacht wurde und immer ein bisschen übertrieben wurde, aus meiner Sicht auch. Ich finde es ganz interessant, es ist so irgendwie so quasi so fleischgewordene Funktionalität. Ne, wenn man jetzt das osteopathische Paradigma mit Struktur und Funktion bemühen möchte, dann wäre es das. Ne? So diese Zuggurtung auf der Außenseite, so ein sehr fester, bindegewebiger Trakt, der das Bein aufrecht hält, ne? Was der Mensch, was den Menschen ausmacht, im aufrechten Gang so. Ne? Und die verschiedenen Strukturen, die da mit reinziehen, vor allen Dingen auch die Fascia Lata, also der Tractus iliotibialis, vom Beckenkamm runter zum Schienbein runtergehend, schön anatomisch präzise benannt. Und dann halt eben vor allen Dingen auch der Muskel, der Tensor Fasciolatae, der damit reinspielt. Und da sind halt eben auch die anatomischen Strukturen wiederum benannt. Die Fasciolatae, diese Oberschenkelfaszie, ne? Lata, Latus, groß, breit, sehr große Faszie. Und da gibt es wunderschöne Bilder dazu, wo man das sehr gut sehen kann, wie die so strukturiert sind und wie die so organisiert sind. Wo du von Balletttänzern gesprochen hast, da gibt es in dem Buch von Steven Tupaldos, dem Begründer des FDM, der hatte ja so auch so Bilder von Balletttänzern da so mit drin, wie die so schön gehalten wurden und so. Und der wiederum, Tupaldos, hat sich auf eine Studie von 2 deutschen Anatomen berufen, von Gerlach und Lierse. Und die waren, glaube ich, zu der Zeit so eine der wenigen, die wirklich die ganze fasziale Konnektivität des Oberschenkels dargestellt haben. Also das empfehle ich auf jeden Fall, in diesen Artikel mal reinzugucken. den findet man in den Tiefen des Internets im Voll Access, Full Access als ganzes Papier. Und da sieht man wunderbar, das kommt halt oben vom Ilium, geht halt runter in so einer straffen, festen Sehne. Dann gibt es oberflächliche Faszienstrukturen, die da drüber ziehen, drüber hinwegziehen. Vor allen Dingen dann halt der Gluteus Maximus. Ne? Dennis, und ich verbiete dir, dass du von den Glutes sprichst. Das ist halt so eine ganz schlimme, moderne Sprache.
Ah, okay.
Ja, das ist ja, noch was für.
Ich habe jetzt schon so viel Englisch gesprochen mit diesen Künstlerinnen und Künstlern da. Deswegen Glutes,
ja,
verstehe ich. Hemmys und Glutes.
Ja, Hemmys und Glutes und französische
Bacon. Ich kann ja heute Abend mal ischiochorale Muskulatur sagen. Mal gucken, ob ich dann vorwärts komme.
Genau.
Quads.
Ja, okay, aber tu nicht so, als wenn jetzt alle Menschen Englisch sprechen müssten, Dennis. Das ist so der Fehler dabei. Wo habe ich das letztens noch du musst deine Ehefrau mehr encouragen. So.
Ja, musstest du auch mal.
Muss man auch, ja, genau. Und du kannst auch sagen, du kannst dich auch ein bisschen mehr unterstützen. So, Empowerment geht ja noch, aber dann zu sagen, ja, anstelle von Unterstützung, encouragen, nur weil die Leute irgendwie, weiß ich nicht, zu viel englische Sachen konsumieren. Naja, also Gluteus Maximus.
Ganz kurz, liebe Grüße gehen raus an meine Mama. Meine Mama hört diesen Podcast auch manchmal und die sagt immer, Dennis, du hast so viele Anglizismen da drin. Meine Mutter war Deutschlehrerin
früher.
Und dann ist es mir mal aufgefallen, dass das so ist, aber das ist auch meine Realität, in der ich hier so lebe. Also das gehört dazu. Man muss auch mit der Zeit gehen. Sonst kann man nicht so mit solchen hippen Bildern im Hintergrund hier für gute Stimmung sorgen.
Ja, das stimmt. Und da könnte man sich aber auch wiederum bei den Franzosen was abschneiden, die ja sehr darum bemüht sind, ihre Sprache zu feiern.
True that. Ich kann auch ein bisschen auch Französisch mal gucken, ob ich da heute nochmal zukomme. Aber was Gluteus Maximus auf Französisch heißt, das weiß ich gerade nicht. Da waren wir jetzt stehen geblieben. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen. Ja,
der Gluteus Maximus spielt halt ähnlich interessant wie der Tensor Fascillatus da so eine schöne Rolle, dass sie da so ein Y-Form oder so ein umgedrehtes Peace-Zeichen, könnte man auch sagen. Mhm. Das sind so die wichtigen Muskeln dabei, die diesen Tractus unter Spannung setzen und diese Fascia unter Spannung setzen. Und die Studie von Gerlach und Lierse von 1990, die hilft halt auch bei dem Verständnis dabei, dass wir halt nicht so isolierte Strukturen haben. Also es gibt nicht nur den Tensor Fascellatus und den Gluteus Maximus und dann ist da eine so eine Sehne. Na klar spürt man diese Sehne, ne? Die kann man ja auch palpatorisch sehr gut abgrenzen. So. Jemand liegt auf der Seite, hat das Bein ein bisschen gestreckt und dann kommt die ja manchmal auch so richtig raus, diese Sehne, so richtig gut sichtbar und palpierbar. Aber das ist nicht alles, da können auch noch andere Strukturen mit dazu. Und unter anderem sieht man halt in dieser anatomischen Präparation sehr gut, dass es halt auch rüber in die Fibularis auch so geht. Ne? Der Tractus an sich selber geht ja nicht an die Fibula, sondern an das Tuberculum von Gerdi, an der Tibia. Aber dann gibt es halt immer noch schon noch Konnektivität und weitere Faserverläufe, die dann nach unten in den Unterschenkel mit reingehen.
Ja, definitiv. Und da sind wir eigentlich auch schon beim klassischen diagnostischen Punkt, dem sogenannten Läuferknie, dem Runner's Knee, dessen Genese lange so definiert war, dass der Tractus iliotibialis an der Auswuchtung des Condylus vom Femur zu stark scheuert. Und da war dann auch immer häufig so die Herangehensweise, ja, der Tractus ist verkürzt. Das ist eine etwas überholte Ansicht. Also der Tractus selber ist ja so ein bisschen, ich würde mal so ein bisschen sagen, wie ein Anschnallgurt im Auto. Also das ist schon so solides Ding. Der ist jetzt nicht so großartigen Schwankungen von Erweiterungen, Elastizitätserweiterungen oder Verkürzungen betroffen. Aber die umliegenden Strukturen, gerade diese myofaszialen Strukturen, die du gerade genannt hast, die sind natürlich je nach Ansteuerung, Innervation, Grundspannung, Gelenkswinkel, allgemeinem Gesundheitszustand oder dergleichen stark beeinflusst oder verändert und dann kann es in dieser Region zu Reibung führen. Ich habe hin und wieder mal Menschen, die mit einer Runner's Knee oder mit so einem Scheuersyndrom in die Praxis kommen, wo sich dann rausstellt, da ungefähr, wo der Schmerz angegeben ist, ist zwar auch der Traktus, aber der Traktus selber oder die Strukturen da oben drüber sind gar nicht so stark betroffen, sondern es sind dann eher vielleicht Ausläufer vom Vastus lateralis, vom Quad oder irgendwelche faszialen Züge, die da lang gehen. Es muss nicht unbedingt immer dann der Traktus sein, der da für Furore sorgt.
Ja, auf jeden Fall. Und auch Strukturen wie die kleineren Gluteen, wo man so sich darüber streiten kann, wie sehr die indirekt in den Traktus mit reinspielen. Aber Symptome machen die auch sehr häufig, dass du Triggerpunkte in den Gluteen hast, die halt auch wirklich so seitlich da so runterziehen, wo der Traktus wirklich, wie du schon sagtest, so schön fluffig, firm ist und beweglich und verschieblich ist und so und gar nicht irgendwie reibt oder was auch immer dann da halt biomechanisch so passiert. Aber das Problem von weiter oben kommt. Ne? Und dann wären dann so die kleineren Gluteen, Quadratus lumborum, da auf jeden Fall auch mit zu nennen. Und interessant könnte auch noch schauen, ausschauen, wie es von weiter unten aussieht, vom Fuß her, vom Unterschenkel.
Safe. Interessanter biomechanischer Aspekt ist natürlich auch noch, wenn wir uns jetzt nur den Femur als Knochen betrachten, haben wir einen relativ straighten, nach oben laufenden Knochen bis zum Trochanter. Und dann knickt es am Schenkelhals nach medial ab und dann kommt die Kugel. Und auf dieser Kugel liegt dann das Becken und somit hast du ja eine gewisse Scherkraft auf den Femur drauf, also weil das Gewicht nicht direkt auf der Mitte des Knochens verlagert ist, sondern du hast ja quasi wie so einen kleinen Kran, der nach innen kippt über den Schenkelhals. Und da wird auch immer wieder beschrieben, nach dem Zuggurtprinzip, dass der Traktus und die Glutes so ein bisschen gegen diese Spannung, die nach außen schert, gegenarbeiten und das Ganze ein bisschen festhalten. Ja, ich verstehe die Biomechanik dahinter, inwieweit das dann wirklich zum Tragen kommt, das müssen andere entscheiden. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend, ist auch die Frage, was hat das jetzt für einen Einfluss? Also fördern schwache Glutes vielleicht ein Absinken vom Schenkelhals? Das weiß ich ehrlicherweise nicht, ob es da Studien zu gibt. Glaube ich aber ehrlicherweise auch nicht. Dennoch glaube ich, dass wir uns, wenn wir uns den Außenbereich angucken sollten, auch die mediale Seite angucken sollten und die Adduktoren und deren Spannungen.
Ja, ganz wichtig auf jeden Fall. Es gibt so interessante Studien dazu die letzte Zeit, dass wenn du bei Knieschmerzen, also bei vorderem Knieschmerz, wenn du so Übungen machst zur Hüftabduktion und Hüftstreckung, dass das halt definitiv auch dem den Knieschmerz hilft. Und da sehe ich halt den Traktus und diese ganzen Strukturen als Vermittler auf jeden Fall dabei, die dafür sorgen, dass das Knie halt einfach besser funktioniert. Ja, und so wie außen, so wie innen, ne? Mit den Adduktoren, von denen du gesprochen hast. Und dann gibt es ja auch noch von der Spina Jacca Anterior Superior, wo der Tensor herkommt. Da kommen dann ja auch dann wieder andere Strukturen her, wie dem Sartorius, der auf der Innenseite landet. Und da halt ein Kontinuum bildet.
Ja, wie ist es denn? Gehst du unmittelbar an den Traktus dran? Also der Klassiker ist ja so, man faustet die Hand und mit seinen Knuckles reibt man entlang des Traktus, um da irgendwas zu erzeugen. Die Menschen leiden immer wie Hulle und ich habe das Gefühl, Frauen sind sensibler an dieser Außenseite als Männer, obwohl
kommt
Frauen
auf die Oberschenkelbehaarung
in vielen ja, true. Aber so auch, wenn ich jetzt nicht unbedingt darüber reibe, sondern vielleicht nur Druckpunktmassage mache oder so, wo keine Haare unbedingt belastet sind, ist es häufig meiner Meinung nach ein Phänomen, dass Frauen etwas stärker reagieren und sensibler sind. Ich persönlich gehe ganz gerne mit so einem breit gefächerten Pinzettengriff an die Außenseite und versuche, alles Mögliche an Gewebe hochzuheben, ein bisschen Platz zu schaffen, um Beweglichkeiten wieder ein bisschen zu optimieren. Ich habe nicht den Anspruch, den ganzen Traktus da unter den Händen hochzuheben. Manchmal klappt es aber dennoch, dass man so ein bisschen dieses breite Bindegewebe unter den Händen hat. Manchmal ist es so brutal fest, da kommst du auf gar keinen Fall drunter. Das ist immer sehr unterschiedlich von dem Menschen, der da ist. Aber ich bin ja eher so Team Weite erzeugen, Platz machen, als da jetzt nochmal unbedingt drauf rumbraten, um das Ganze zu lösen. Wie machst du das?
Interessant, weil ich die Diskussion mit der Pfanne, ich hatte die Diskussion oder das Thema heute Morgen, ich hatte einen Hospitanten heute in der Praxis und da kam das auch zum Thema und hat auch genau von den Sachen gesprochen, wie du, also auch mit einem Stäbchen da reinrollen und früher war das ja auch das Ding schlechthin, das hat ja Faszienrollen quasi groß gemacht, dass man da auf dem IT-Mat rumgerubbelt ist und so, bis es dann hieß, nee, keine gute Idee, weil dann wurden wieder andere Erklärungsmechanismen reingeholt, dass da Schleimbeutel drunter wären oder dass die Strukturen nicht gut auf Druck reagieren, sondern die müssen auf Zug gebracht werden und von daher pendelt man da so hin und her. Mal macht man Druck, mal macht man Zug und wir stehen da so ein bisschen, verloren da als Osteopathen. Also ich sehe es persönlich so, wenn da halt wirklich auch so Schmerz drauf ist, so das typische, es zieht mir da an der Außenseite runter, dann tue ich das schon mal ganz gerne. Dann mit den Daumen, mit den Knöcheln häufiger, weil das so fest ist. Also wirklich mit den Faustknöcheln da drauf zu gehen. Das tue ich durchaus auch heute noch mal. Wobei es mich irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen anwidert, aber irgendwie so ein richtig gutes Gefühl habe ich da auch nicht mehr so dabei. Und so dieses Platz schaffen oder Elastizität schaffen, das...
Also wohlgemerkt nicht an dem Traktor selber, sondern im Zusammenspiel mit dem umliegenden Gewebe. Ich habe nicht den Anspruch, mit meinen Händen den Traktus zu verändern. Also da sind wir wieder bei Interozeption, eher Einfluss auf die umliegenden Mechanorezeptoren nehmen und da mal versuchen, auf Reset zu kneten und zu drücken, als dass ich jetzt sage, ich lasse jetzt den Traktus schmelzen und dann schubbert er nicht mehr so am Kondylus. Das vermag ich nicht zu tun. Das ist nicht das Thema. Ja.
Genau. Das können andere Leute behaupten. Das behaupten ja immer noch genug, dass man halt wirklich da die Faszie verändert.
Und du bist ja Dry Needle Experte. Kann man da eine Nadel mal reinstecken oder macht das keinen Sinn?
Das ist eine interessante Diskussion. Ich persönlich finde ja, dass nach wie vor Dry Needling, also dieses myofasziale Dry Needling, dann am meisten Sinn macht, wenn du wirklich so myofasziale Triggerpunkte auch hast, weil dann die Nadel da genau reinkommt in diesen Rigor-Komplex und du den auflösen kannst. Das ist alles gut untersucht, biochemisch, welche Entzündungsstoffe dann da freigesetzt werden und so weiter. Und dass man halt irgendwie so Nadeln irgendwo reinpiekst, ohne ganz genaue Grundlage bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon. Mhm. Dennoch tue ich es manchmal.
Okay. Weil mir nichts anderes einfällt, dann steche ich einfach da rein. Ich heiße Stechmann mit Nachnamen.
Ja, der Joke sollte eigentlich früher oder später bei jeder Fortbildung von mir kommen, dass das ein Match ist. Also wenn man die jetzt als Sehne betrachtet, diese Sehnenplatte des Traktus, dann gibt es natürlich auch Sehnen-Dry-Needling, wo manche Leute dann halt im 90-Grad-Winkel zu einer Sehne da halt mit Nadeln arbeiten oder auch längs, ne, längs die da reinpieksen oder du natürlich auch innerhalb der Sehne nach Verdichtungen gucken kannst und da wäre ich schon so ein bisschen dabei. Ich habe mit dieser Sehnen-Akupunktur oder Sehnen-Dry-Needling-Geschichte eine Zeit lang rumexperimentiert und bin nicht überzeugt. Es gibt so sogar, glaube ich, halbwegs so ein paar Studienansätze dazu, die gar nicht so schlecht aussahen. Aber ich sehe da eher so, dass das echt auch unangenehm ist, wenn man den Leuten auch Schmerzen zufügt mit wirklich zweifelhaften Outcome. Mhm. Ja, und gepaart mit irgendwie nicht so einer richtig geilen Arbeitshypothese, warum das halt genau Sinn macht dann da, sehe ich eher nicht so.
Mhm. Ja, was ich, glaube ich, ganz angenehm fände selber, ich praktiziere das nicht, aber so da mal ein schönes Schröpfglas, ein bisschen geölte Bahn und dann einfach mit dem Schröpfglas wieder ein bisschen Platz machen. Ja. Ich mache sowas gerne ohne Öl mit den Händen und habe Grip daran. Mit dem Schröpfglas kannst du da natürlich auch irgendwie was dran fropfen und da kannst du über alles drüber braten, natürlich dann gluteal auch arbeiten und den Tensor vielleicht auch noch kriegen, wenn der gut zu erreichen ist oder du ein kleines Schröpfglas hast oder wie auch immer. Über so eine Ebene kann man gehen. Dann hast du natürlich gesagt, grundsätzlich das Thema Ernährung von Sehnen und von Kollagenstrukturen und von passiven Systemen profitiert natürlich auch immer von solider, gesunder Ernährung, Karenz von Alkohol, Rauchen, regelmäßige Druck- und Zugbelastung durch Sport, all diese Themen, die wir alle kennen.
Bla, bla, bla.
Ja, genau. Aber am Ende des Tages sind es ja auch ganz häufig die grundlegenden Basics, die die Leute nicht machen und dann aber irgendwie den Magician oder den Wizard, da sind wir wieder beim Englischen, haben wollen, der das bitte gerne löst. Und ja, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns einfach permanent und wir können die Leute vom Hof jagen und sagen, du musst jetzt erstmal das und jenes tun, bevor du wiederkommen darfst, oder du bestellst ihn einfach wieder ein, er bezahlt nochmal und du machst das wieder von vorne. Das ist die Gretchenfrage, mit der wir uns mit vielen Kollegen immer regelmäßig streiten. Ich bin Team, lass die Leute zahlen, wenn sie sich wohlfühlen, here I am. Alles gut. Ja.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja, simple as that.
Okay. Ja. Mhm.
Ja, ansonsten grundsätzlich Aktivierung der Glutealmuskulatur, gerne so Standbeinphasentraining, ein bisschen Aktivierung, das mache ich auch immer ganz gerne, um Züge da entlang bis zum Knie runter mal ansprechen zu lassen. Allerdings habe ich persönlich immer bessere Erfahrungen gemacht, da irgendwie was vom neuronalen System zu regulieren, beziehungsweise Platz zu schaffen, die Interozeption zu verbessern, als jetzt nochmal auf diese festen Strukturen nochmal was drauf zu ballern. Aber das ist eine Stilfrage.
Ja.
Alright.
Yeah.
Klasek, machen wir ein kurzes Break und dann gibt es schon die zweite Halbzeit des heutigen Tages in dieser sommerlichen Traktors-Folge. Bis gleich.
Ciao, ciao. Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren, die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus. Wir schließen die Folge ab, heute kurz und knackig, passend zum Sommer. Zwei Tracks sind es. Für dich geht's in Urlaub. Ich war irgendwie die ganze Zeit so gefühlt halb Urlaub, halb nicht Urlaub. Irgendwie. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder frisch in der Praxis und Power nach vorne. Ein Power-Song, den ich letztens gefunden habe von einer englischen, ein bisschen Metal, bisschen Punk, bisschen Psychedelic Rockband, Turbo Wolf. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Turbo Wolf.
What the fuck, Alter, nein. Aber die bekannteste. Das aus deinem Munde feier ich.
Ich bin auf jeden Fall gerne
Turbo so richtig Wolf.
Geiler Sound, ja, genau. Du kennst ja so was, ich dachte, es ist eine Mischung aus Turbo Negro und wie heißen die, Wolf Mother. Ja. So ein bisschen so davon inspiriert sind sie irgendwo, auf jeden Fall auch.
Stark.
Dennis, was glaubst du, von wem du hier seit Jahren aufnimmst?
Junge.
Jedenfalls, die haben einen Song Nine Lives. Passt nicht zum Thema, aber ich denke, geht nach vorne. Mein nächster Song passt auch nicht zum Thema. Es ist so ein bisschen Remix von einem Remix von einem Remix, Jamaica. Bam, 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 bila. Eher so.
Ah ja, kenne ich auch den Track. Habe ich auch irgendwie in meiner Sommerplaylist irgendwie. Ja,
ja, komisch. Und jetzt ist er auf der Musikantenknochen-Playlist. Ich habe übrigens immer wieder gehört, dass die Leute die Playlist nicht finden. Und dann habe ich auf der Summer School wollte auch jemand, ey, wo finde ich die Playlist? Und dann habe ich sein Handy genommen und gesucht und habe sie nicht gefunden bei Spotify. Wir müssen mal gucken, ob wir die unter der Folgenbeschreibung vielleicht noch verlinken könnten oder so. Ob das geht, lieber Dennis.
Ja, ich, okay. Ja, ich
wurde nämlich schon
eine Idee, okay. Ich habe mein, also es läuft über meinen Account grundsätzlich und ich bin ehrlicherweise aktuell bei einem anderen Streaming-Anbieter und es kann sein, dass ich jetzt nicht mehr die Bezahlversion von Spotify habe und deswegen der Account und die Playlist nicht mehr öffentlich ist.
Du,
weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Wir labern uns hier seit Jahren einen ab und
Nein, so lange ist das auch nicht, aber ich gucke es gerne nochmal nach.
Tu das.
Packe aber parallel auf die Spotify, Boo, Playlist, Musikantenknochen, ein Sommertrack, ein Ska-Titel, der so ein bisschen Salsa-Rhythmen auch hat, so ein bisschen Offbeat ist, altes Ding von Laurel Atkin, Kisas, Kisas, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich davon schon mal was auf die Platte gepackt habe als nächstes, sonst nehme ich einen anderen Track, aber ich hatte heute noch zum zweiten Mal eine von Kopf bis Fuß bunt tätowierte Dame, die in der Musikbranche arbeitet und für viele wirklich namhafte Bands das Merchandise organisiert. Und die hatte auf der gesamten Fasciatura Columbaris eine riesen Sublime-Sonne, was ich sofort erkannt habe. Und sie hat es gefeiert, dass ich noch Sublime kenne. Die ja mittlerweile auch ein neues Album rausgebracht haben. Der Sohn des Sängers ist jetzt der neue Sänger der alten Combo. Aber ich packe mit Centuria den absoluten Top-Hit der Band auf die Playlist. Passt zum Sommer, passt zu der Rückenfaszie, Fasciatura Columbaris. Geht natürlich auch über in die Glutealfaszie, in die Fasciolatae. Und da sind wir doch wieder bei unserem Tractus Class. Und in diesem Sinne rappen wir doch mal eine Kette ab. Was hast du mir heute als Aufgabe mitgebracht?
Ja, genau, Sie sind dran. Und ich dachte, wir machen das jetzt nicht mit dem Tractus, sondern mach mal Blase und Kiefer. Da habe ich mal gedacht, was du dir denn da ausdenkst.
Eieiei, Blase und Kiefer. Also über den Tractus wird es ein weiter Weg. Obwohl, naja, okay, Blase, okay, lass mich kurz nachdenken. Blase sitzt im Becken. Kiefergelenk. Kiefer-Hüftgelenk, das hatten wir schon mal. Ich glaube, ich würde es so versuchen. Blase. Faszial verbunden, Beckenboden, Nervus pudendus, sendet Störsignale, Probleme, pudendus sendet über die Sakralmark und über Afferenzen nach oben, wird weiterverarbeitet im Hirnstamm, kommt aber permanent Stress wegen meiner nach einer Blasenentzündung oder was weiß ich, Informationen hoch, wird dann vielleicht nicht so ganz gut isoliert und hüpft mal auf den Trigeminusast. Und vom Trigeminusast haben wir einen schönen Nervus mandibularis oder maxillaris und da kriegst du deine Kieferschmerzen. Von einer Blasenentzündung kriegst du nämlich Kieferschmerzen.
Ich weiß nicht.
So ist es.
Der Trigeminus hat diverse Konvergenzen, Anastomosen, aber zum Pudendus, ich weiß nicht.
Na, nicht zum Pudendus vielleicht, aber über die Weiterverarbeitung im Hirnstamm.
Ja, na gut, aber dann kann man ja alles mit der Argumentin.
Ist so, das ist Osteopathie, Junge.
Das ist Osteopathie. Bam. Die Leute hören teilweise den Podcast hauptsächlich wegen der Kette und dieses können wir jetzt nicht so schleifen lassen.
Bam, ich habe noch nie, was war schleifen lassen? Das ist eine Top-Kette. Ich habe doch, behandle doch mal die Blase, wenn jemand mit Kieferschmerzen zu dir kommt.
Kann ja durchaus auch Sinn machen, ja.
So.
Okay. Wir verbleiben. Bis zur nächsten Episode im Knochenjibber-Pop-Bitcast mit Dennis und Klaas.
Schön die Zähne zusammenbehalten beim Pinkeln. Das ist meine Empfehlung für uns alle.
Ciao, ciao.
Musik.